Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten SOT Radio Show. Heute ist der 15. Juli 2017 und unser Thema ist heute neue Aspekte zum schwarzen Tod und die kosmische Verbindung. Genau, also unser Thema ist heute die Pest. Und mit dabei sind die Jessie.
Hallo.
Der Sergei.
Hallo.
Und der Phil.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Hallo an alle. Wie immer, ihr könnt gerne mitdiskutieren, mitchatten und der Telefonhörer ist jetzt aktiv. Genau, okay, also unser Thema ist die Pest. Genau, wir werden uns erstmal damit befassen, allgemein zur Geschichte natürlich, was die Pest ist, Entstehung und Verbreitung. Genau, und allgemein zur Entstehung kann man sagen, dass es ja historisch gesehen drei Wellen gab. Zum einen halt 430 vor Christus gab es eine Pestwelle, dann gab es die Justinianische Pest von 542 nach Christus und dann in Europa dann 1347, 49 ungefähr, wo dann die dritte Welle war. Genau. Und allgemein betrachtet, um das kurz anzuschneiden, wird da die Pest eben durch Flöhe oder durch Ratten verbreitet. Zumindest ist das die herkömmliche Meinung und das wollen wir uns heute dann genauer anschauen. Gut, ja, hat jemand etwas eben genau zur Entstehung der Pest? Was oder was ist denn überhaupt diese Pest oder der schwarze Tod?
Ja, wie du gerade richtig gesagt hast, gibt es ja eigentlich mehrere Begriffe für die Pest. Es gibt den Begriff Seuche oder schwarze Tod oder auch Epidemie. Und dieser Begriff hat auch eine bestimmte Bedeutung, die eigentlich im Mittelalter erst entstanden ist, also zur dritten Welle, also zur letzten Welle. Und die entstammte von dem Wort Pestilentia, also auf Deutsch Pestilenz. Und der Mann, der dieses Wort erfunden hat, hat es in drei Zwischenwörter aufgeteilt. Und im Endeffekt hat es dann die Bedeutung gehabt, die Seuche, die vom Himmel kommt, sowas in dieser Hinsicht.
Ne, genau, heißt das die Zeit des Sturmes, der vom Licht der Sterne hervorgerufen worden war.
Genau, und dann gibt es noch diesen englischen Begriff Disaster, das ist von Dies und Aster. Aster ist Stern, Dies von, ja, wie schlecht oder Krankheit, also schlechter Stern.
Böser Stern.
Böser Stern. Und jetzt ist es so, dass die Forschungsdaten, also von seriösen Forschern, nicht der orthodoxen Wissenschaft, darauf hindeuten, dass es, beziehungsweise es ist bereits nachgewiesen, dass der schwarze Tod, die Pest, keine Beulenpest gewesen sein kann.
Ja, darauf werden wir später ankommen, glaube ich. Also vielleicht zuerst ganz kurz zur Geschichte. Also ich glaube, heute konzentrieren wir uns vor allem auf die dritte Welle, also von 1347 bis 1350 in Europa, vor allem Südeuropa und Frankreich. Und ja, es gab natürlich danach auch viele andere Wellen von Pest, zum Beispiel diese große Pest von London 1695. Ein Jahr lang grassierte die Pest mit 70.000 Toten in London. Und auch viele spätere Epidemien. Also diese dritte Welle hat angefangen 1347 in Italien vermutlich und dann wanderte nach Frankreich bis hin zu Skandinavien, die sie 1350 erreicht hat. Und angeblich war die Pest präsent auch auf Island. Was ziemlich erstaunlich war, wenn man.
Also sie war nicht angeblich präsent, sie war präsent.
Sie war präsent,
ja. Die war präsent, also viele Leute sind dort gestorben und dieser Mike Bailey bringt das auf in seinem Buch, dass eben das mit der offiziellen Theorie der Beulenpest und wie sie verbreitet wird, eben durch Ratten, nicht wirklich in Einklang zu bringen ist. Zumal die Island eben auch sehr kalt ist und die Temperaturen, die für den Virus in Frage kommen, eigentlich zwischen, ich glaube, 10 und 26 Grad sind.
Nicht für den Virus, sondern für die Bakterien, also für die Beulenpest.
Genau, für die Beulenpest. Und in Island
ist
es ziemlich kalt.
Und generell für diese ganzen Überträger, also Flöhen und Nagetiere.
Genau. Und zu dieser Zeit gab es auch gar keine Ratten auf dieser Insel. Also wie sich das dann auf dieser Insel verbreiten konnte, ist dann halt auch fraglich. Und wie das mit der offiziellen Theorie übereinstimmt.
Ja, auf jeden Fall diese dritte Welle, sie dauerte ungefähr drei, vier Jahre und danach trat sie sporadisch auf und sie war präsent in Europa, vor allem in Frankreich, in den nächsten 300 Jahren. Also sie war nie wirklich weg, sondern sie kam und ging sozusagen nach der ersten großen Welle. Und die Sterblichkeitsrate ist ziemlich unterschiedlich. Also manche sagen 50%, in manchen Regionen bis 75 oder sogar 90%, vor allem im Mittelmeerraum. Und interessant ist auch, dass in Deutschland damals war diese Rate also nicht mehr als 20%. Und interessant ist auch, dass man überhaupt keine Daten zu Pest in Russland hat oder generell Osteuropa. Da ist leider nicht so viel bekannt. Genau, also diese ganzen Daten stammen aus einem Buch von zwei Epidemiologen, Scott und Duncan. Das Buch heißt The Return of Black Death und ist sehr zu empfehlen.
Ja, und diese Autoren bringen auch auf, was jetzt die offizielle Theorie über die Beulenpest ist und wie die Daten, die sie aus der Geschichte zusammengetragen haben, eigentlich nicht mit dieser Beulenpest, so wie wir sie zumindest kennen, übereinstimmt. Da haben sie mehrere Punkte aufgebracht, zum Beispiel die unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeit der Krankheit. Damals hat sie sich innerhalb von 91 Tagen 385 Kilometer verbreitet und heutzutage verbreitet sie sich nur 12 bis 15 Kilometer.
Also die Beulenpest.
Die Beulenpest, genau.
Und das unter, also wenn man Züge, Autos und unsere ganzen Flugzeugverkehr mit einbezieht, ist schon ziemlich langsam, muss man sagen.
Ja, das hatten die alles damals nicht und trotzdem hat sich diese Pest extrem schnell verbreitet. Also nicht nur in Europa, sondern eben auch in China. Und in China soll ja eigentlich der Ursprung dieser Pest gewesen sein, zumindest nach der gängigen Meinung, was auch in der Tat so sein könnte, weil man zu der Zeit oder kurz davor auch Berichte findet, dass in China Kometen auf die Erde gefallen sind und das werden wir vielleicht später auch aufbringen, dass eben Kometen vielleicht auch Viren, also außerirdische Viren, also für die Menschen keine Immunität haben auf der Erde, auf die Erde bringen können und eben dann Seuchen verursachen können.
Ja, interessant ist auch, dass diese zwei Autoren, Scott und Duncan, also ich habe ziemlich zuverlässige Daten benutzt, nämlich Aufzeichnungen von diversen Kirchgemeinden, vor allem in damaligen England und andere historische Daten, da wo registriert wurde, wer wann gestorben ist oder geboren ist. Und genau. Und anhand von diesem Datum für mehrere Städte haben sie bestimmte Muster oder Patterns herausgefunden und das sind die folgenden. Also ein Ausbruch von einer Pest in einer Stadt. Also diese Ausbrüche fanden öfter in größeren Städten statt. Also in den Städten, wo eine kritische Masse von Menschen lebte. Also wo viele Marktplätze gab und Handel und so weiter. Und diese Ausbrüche wurden oftmals durch Reisende oder Fremde ausgelöst oder durch Bewohner, die von einem Ort zurückkehrten, von dem bekannt war, dass die Pest dort am Wüten war. Und bei jedem Ausbruch verhielt sich die Pest genau auf dieselbe Weise. Also das heißt, dieselben Symptome Und die vollständige Epidemie dauerte 8 bis 9 Monate, also typischerweise vom Frühling bis in Dezember. Genau, das ist auch ziemlich interessant. Daraus geht hervor, dass die Kälte, also diese Winterperiode, sie schien die Pest etwas zu verlangsamen, also die Ausbreitung von der Pest. Und womit das zu tun hat, also wissen wir nicht. Aber schon interessant. Mhm. Ja. Und anhand von diesen Daten, von diesen Aufzeichnungen, haben sie bestimmte Parameter herausgefunden. Also die Latenzperiode betrug 10 bis 12 Tage. Infektionsperiode vor Auftritt von Symptomen 20 bis 22 Tage und Inkubationsperiode 32 Tage.
Und das stimmt nicht überein mit dem Krankheitsbild der Beulenpest, richtig?
Genau. Die Beulenpest hat komplett andere Inkubationszeit. Also da muss man auch unterscheiden, diese Inkubationsperiode und infektiöse Periode. Also Inkubationsperiode ist die Zeit von der Infizierung bis zum Auftreten der ersten Symptome. Und infektiöse Periode ist halt die Zeit, während der die Person die Infektion, also andere Menschen infizieren kann. Mhm. Und es gibt noch eine latente Periode, also das heißt, direkt nach der Infektion folgt eine latente Periode, während der diese Mikroorganismen oder Keime oder was auch immer sich vermehren, bis das Opfer ansteckend wird. Und wenn diese latente Periode kürzer ist als Inkubationsperiode, dann wird eine infizierte Person ansteckend, bevor die Symptome auftreten. Und das war damals völlig fatal, weil ein Mensch konnte ein paar Wochen einfach rumlaufen, ohne irgendwelche Symptome oder Verdacht auf die Infektion und konnte damit viele andere Menschen einfach anstecken. Genau, und bei Beulenpest ist das viel anders. Also diese ganzen Parameter. Ja, interessant ist auch, dass also vor allem diese Sterblichkeitsrate. Also bei Beulenpest, also da muss man schon unterscheiden, weil Ausbrüche von Beulenpest und vom Schwarzen Tod gab es mehrere in vielen Regionen, manchmal parallel oder gleichzeitig. Und auch in der neueren Zeit, zum Beispiel in Mumbai, Indien, im Jahre 1903. Und da betrug die Sterblichkeitsrate maximal 3%.
Und das war der schlimmste Ausbruch in der modernen Zeit.
Genau, genau.
Also ein Riesenunterschied zu Raten wie 50% und in vielen Fällen in Europa 75% und vielleicht sogar noch schlimmere Raten, und das war eben nur die erste Welle, und dann kamen danach noch viele andere kleinere Wellen und auch größere Wellen.
Ja, die Beulenpest ist bekannt, und soweit ich weiß, diese Inkubationsperiode beträgt maximal 5 Tage, und der Verursacher ist eine Bakterie, und mit modernen Mitteln, zum Beispiel mit Antibiotika, lässt sich Beulenpest wunderbar handeln. Also das konnte keine Beulenpest gewesen sein.
Also zusammengefasst, viele Daten, die diese Wissenschaftler zusammengetragen haben, sprechen eigentlich nicht dafür, dass es sich damals um diese Beulenpest gehandelt hat, die wir heute kennen. Also aus verschiedenen Richtungen, wie er gerade erwähnt hat, die Sterblichkeit und eben auch die unterschiedliche Saisonalität. Das heißt, die moderne Pest kann sich nur bei Temperaturen zwischen 50 und 28 Grad Fahrenheit, das sind 10 bis 26 Grad, aufrechterhalten und benötigen eine hohe Luftfeuchtigkeit, während der Schwarze Tod sogar mitten im Winter in Norwegen auftrat und im Mittelmeer während trockenen und heißen Sommerzeiten. Also irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht überein und man kann das nicht einfach so durch die Beulenpest erklären, die wir heute so kennen.
Ja, also die Autoren kommen zum Schluss, dass es höchstwahrscheinlich um einen hämorrhagisches Virus handeln konnte. Also da sind viele Viren, wie heutzutage auch Ebola verursachen. Und da stimmen auch die Symptome komplett überein. Also diese Nekrose von inneren Organen und die ganzen Symptome, dieser Durst, dann, dass die Menschen buchstäblich durchdrehen. Ja, und die Autoren geben viele Berichte, viele zeitgenössische Berichte aus dem Mittelalter, also in denen beschrieben wurde, was da alles gemacht wurde, und um sich zu schützen gegen schwarzen Tod. Und die sagen, dass, also die Menschen damals haben offensichtlich verstanden, dass es um eine Infektion geht. Sie haben empirisch herausgefunden, diese Quarantäneperiode, die auch heutzutage, glaube ich, 40 Tage beträgt. Sie haben empirisch herausgefunden, dass das eine Infektion ist, die von Mensch zu Mensch übertragen wird. Es gab überhaupt keine Erwähnung von Ratten oder von Flöhen oder von irgendwas. Und sie haben sogar empirisch herausgefunden, dass der sicherste Abstand zu einem infizierten Mensch ist mindestens 4 Meter. Also das war eindeutig eine Infektion, die von Mensch zu Mensch übertragen wurde. Und sie hatte mit Ratten gar nichts zu tun. Genau, und da muss man auch unterscheiden. Es gibt ja 2 Formen der modernen Pest. Also das wäre die Beulenpest und die Lungenpest. Und Patienten mit Beulenpest sind für andere Menschen überhaupt nicht ansteckend. Die Lungenpest hingegen ist ansteckend und tritt etwa in 5% aller Fälle von Beulenpest auf. Das heißt wiederum, dass sie ohne Beulenpest nicht auftreten kann und nicht unabhängig von ihr existieren kann. Und sie tritt nur dann auf, wenn dieses Bakterium die Lungen erreicht. Und die Zeit von der Infektion bis zum Tod durch Beulen- oder Lungenpest ist 5 Tage und nicht 37 Tage wie beim schwarzen Tod. Genau, das ist schon ein Riesenunterschied.
Ja, vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass vor diesem Zeitraum 1347, das haben wir ja vorhin schon erwähnt, andere Wellen von der Pest gegeben hat. Und kurz vor diesem Zeitraum von 1347 war ja der Zeitraum des dunklen Mittelalters sozusagen. Und dieses dunkle Mittelalter ist eigentlich dadurch entstanden, dass eben ungefähr im Jahr 543 nach Christus eben diese zweite Welle, also die Welle vor der dritten Welle stattgefunden hat, die eigentlich hauptsächlich zur Zeit von Justinians Herrschaft im spätrömischen Reich stattgefunden hat. Das war 543 nach Christus, und in unserem Buch, das wir bald veröffentlichen werden, wird das eben auch genau beschrieben, und was die Gründe dafür gewesen sein könnten, dass damals diese Pest stattgefunden hat. Diese Pest damals scheint genauso fatal gewesen zu sein wie später die im Jahr 1347 und den darauffolgenden Jahren. Nur wissen wir heutzutage nicht, also so generell gesprochen wissen viele Leute eben nicht, dass die Pest, wenn man jetzt von der Pest redet, dass man da nicht von einer einzelnen Periode spricht, sondern eben von mehreren Perioden in der Vergangenheit. Und eben diese zweite Periode fand 543 nach Christus ungefähr statt und Michael der Syrer oder auch bekannt als Michael der Große, der hat im Jahr 530 bis 580 nach Christus gelebt und er hat halt in seinem Bericht, den er das folgendermaßen genannt hat, die Geheimgeschichte von Justinians Herrschaft, irgend sowas in der Art, hat es genannt und dann hat er halt berichtet, was dieser Herrscher, dieser spätrömische Herrscher alles angerichtet hat mit im Römischen Reich und in anliegenden Ländereien. Und wenn man sich diese Berichte so durchliest, dann fallen da einem auf jeden Fall Parallelen zur heutigen Zeit auf, da dieser Justinian sich eigentlich extrem daneben benommen hat und alle Leute sozusagen Angst vor ihm und dem Imperium, das er geleitet hat, gehabt haben und er führte viele Kriege. Und der erste große Ausbruch zu dieser Zeit war in Konstantinopel und hier ist ein kleiner Ausschnitt davon. Also der Michael der Syrer berichtet über diesen Ausbruch der Seuche in Konstantinopel um 543 nach Christus. Als die Seuche über die Reichsstadt einherfiel, traf sie zuerst die Armen. Es gab Tage, an denen wir 5.000, 7.000, 12.000 und 16.000 Leichen am Tag davontrugen. Am Anfang standen Männer an den Häfen, an den Toren der Stadt, an den Ufern und meldeten ihre Anzahl. Und wenn man sie zu zählen will, gab es tatsächlich mehr als 300.000, die man von öffentlichen Plätzen entfernte. Und als die Zahl der Personen 1.000 erreichte, hörte man auf zu zählen, weil die Anzahl zu groß wurde. Und so weiter und so fort. Also es war nur eine Stadt. Und man geht jetzt in der heutigen Zeit eben davon aus, dass allein in Konstantinopel mehr als die Hälfte der Einwohner innerhalb von kürzester Zeit dahingerafft wurden durch diese Plage. Und wie gesagt, das war nur der erste kleine Ausbruch der zweiten Episode der Plage.
Also wirklich ein ganz extremes Massensterben und keiner wusste erstmal, was kann man machen, ne? Ich finde jetzt interessant, es gibt zwei Forscher, den Sir Fred Hoyle und Chandra Wickerman Singer von der Universität Wales. Die sprechen von Viren im Staub, von Trümmerströmen, von Kometen im All. Und es gibt ja all die antiken Astronomen aus China und auch die ganzen Legenden, das einfach nochmal zusätzlich zur Wissenschaft, die zahlreiche Ereignisse überliefert haben, wo Kometen, Seuchen und Katastrophen, also wo praktisch Kometen gesichtet wurden und kurz darauf kam es zu Seuchen und Katastrophen. Und das ist immer und immer wieder vorgekommen. Ja, also und dann ist eben die Forschung von diesen beiden Leuten ist in die Richtung gegangen, dass sich in der Stratosphäre, in der oberen Atmosphäre Mikroorganismen und Viren befinden und dass die durch den Kometenstaub in unsere Atmosphäre gelangen und zwar wahrscheinlich in der Region des Himalaya, weil dort die Atmosphäre am dünnsten ist. Und solche Mikroorganismen und Viren können jahrelang sich in der Atmosphäre befinden, bis sie dann durch Windströmungen, durch Stürme etc. Sich dann verbreiten und auf die Erde niederkommen, niederfallen und dann praktisch Tiere, Menschen befallen können, die ja dann dementsprechend auch keine Immunität haben gegen was auch immer, die solche Viren.
Ja, diese Autoren, das sind auch die Autoren von dieser bekannten, aber umstrittenen Theorie von Panspermia. Und laut dieser Theorie entstand das Leben auf unserem Planeten durch Mikroorganismen oder Bakterien, die durch Kometen oder Asteroiden auf die Erde gebracht wurden. Und die Autoren kamen da zum Schluss, dass, wenn es möglich ist, das Leben entstehen zu lassen auf diesem Planeten, dann ist es möglich, das Leben auch auszulöschen mit Hilfe vom selben Mechanismus. Und was Jessica erwähnt hat, das ist nur ein Beispiel. Also in den meisten Chroniken, Weltall, wenn etwas über Kometen geschrieben wird, dann findet man normalerweise nicht nur Hunger und Kriege und alles andere, sondern auch Pest. Also die Menschen damals hatten einfach eine schreckliche Angst vor Kometen und die Pest und ihre Auswirkungen ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum.
Warum diese Angst vor Kometen da sich eingepflanzt hat ins Unterbewusstsein.
Und interessant ist auch, wir haben ja diese drei Perioden erwähnt und drei große Wellen von Pest, die uns bekannt sind. Also das wäre dann in Griechenland 430 vor Christus und fast in jeder von diesen Perioden fand damals irgendein Krieg statt, irgendein großer Krieg. Also in Griechenland tobte damals dieser spartanische Krieg. Das war genau die Zeit. Und uns bekannte Perikles, dieser Staatsmann und Philosoph, der starb auch an der Pest damals. Genau, Phil hat schon erwähnt, diese Periode von Justinian, der ein ziemlich schrecklicher Herrscher scheint zu sein und viele Menschen umgebracht hat und möglicherweise sogar ein Psycho war, Psychopath. Und also was wir sagen wollen, ist, dass diese ganzen Ausbrüche können möglicherweise kosmisch-menschliche Verbindung haben.
Und weiß man denn auch was von 1348, wie da die Situation in Europa war? Also in Griechenland gab es jetzt den Spartakuskrieg, ein schlimmes Ereignis. Justinian war ein schrecklicher Herrscher und gab es vielleicht auch eine Parallele zu 1347, dass das angezogen hätte können?
Ja, natürlich. Da gab es der tobte damals 100-jährige Krieg zwischen England und Frankreich.
Mhm. Okay, also würde es durchaus ein plausibler Faktor sein, was ausgelöst hätte können.
Ja. Okay. Und in jeder von diesen Perioden wurden auch Kometen erwähnt und direkt danach Kälteperiode. Also zum Beispiel im Falle von Justinianischer Pest, sie startete offiziell 440, aber sie dauerte mit kurzen Unterbrechungen bis 770. Und das war genau die Periode von sogenannten Late Antique Little Ice Age, also spätantike kleine Eiszeitperiode. Und die zweite Welle, sie stimmte zeitlich überein mit dieser kleinen Eiszeit. Sie dauerte bis vom 14. Jahrhundert bis hin zum 19. Jahrhundert. Genau, also das sind im Prinzip dieselben Muster.
Und ein möglicher Faktor ist, wenn wir gerade auch von Himmelskörpern sprechen, dass es vielleicht auch, das liegt ja auch damit zusammen, dass wir immer gewissen Schwärmen durchlaufen, sei es zum Beispiel die Dendriten, richtig? Kann man das so sagen? Kometenschwärme?
Sag's nochmal.
Ein bekannter Kometenschwarm.
Tauriden.
Die Tauriden.
Tauriden, genau, die Tauriden. Und es kann durchaus sein, dass halt eben zu damaliger Zeit einfach wir durch einen größeren Schwarm oder die Erde sich durchbewegt hat als zu unserer heutigen Zeit. Wobei wir das heute auch wieder widerlegen können aufgrund der erhöhten Kometenaktivität, dass auch wieder mehr Körper zu sehen sind. Aber vielleicht war es damals auch viel größere Brocken vorhanden und die teilweise auch tagelang am Himmel gesehen werden konnten, was dann auch diese Angst erklären kann, die Menschen berechtigterweise hatten.
Ja. Ich glaube, da sind schon mehrere Faktoren. Also wenn wir von einer Eiszeit sprechen, dann müssen wir auch von der Sonne sprechen, von einer schwachen Sonne. Und wenn die Sonne schwach ist, dann ist auch das Magnetfeld der Erde schwach und das heißt, mehr kosmische Strahlungen durchdringen die Atmosphäre. Und genau diese kosmischen Strahlungen können diverse Mutationen hervorrufen. Weil man fand auch viele Bakterien und Organismen bis, also auf den Höhen von 70, 75 Kilometern. Und wenn sie da mutieren und dann langsam Richtung Erde schweben oder vielleicht ein paar Gene austauschen mit Vögeln oder mit anderen Viren, also die Folgen können, also die können wirklich fatal sein. Also das könnte wirklich eine Mutation gewesen sein. Oder ist halt dieser Virus direkt durch diesen Kometstaub auf die Erde gebracht wurde.
Oder es ist ein zusätzlicher Faktor, dass diese Mutationen entstanden sind, aufgrund, weil niemand hatte ein Immunsystem.
Es kann ja auch ein Virus gewesen sein aus dem All, der ursprünglich nicht so gefährlich war, aber sich dann auf der Erde mit anderen Viren irgendwie mutiert hat und dann eben zu sich zu was Gefährlichem entwickelt hat.
Ja. Also ich habe ein anderes, moderneres Beispiel. Also alle von uns wissen von diesem Ereignis Tunguska in Russland, der 1908 stattfand. Also da muss man nicht so viel dazu sagen. Kurz danach, also 1914, da brach der Erste Weltkrieg aus. Und im 1918, da gab es eine riesige Welle von dieser spanischen Grippe. Und da haben Menschen neulich ein paar Ausgrabungen auf Alaska gemacht von Menschen, die an diese Grippe gestorben sind. Und sie haben herausgefunden, dass das im Prinzip eine Grippe war, aber eine mutierte Version. Also angeblich hat dieser Virus zuerst die Vögel befallen, dann fand eine Mutation statt, die dann direkt auf Menschen übertragen wurde. Und die Zahlen sind echt schockierend.
Die spanische Grippe war, glaube ich, in der Neuzeit die schlimmste Epidemie, die es überhaupt gegeben hat. Es sind ja zig Millionen Menschen ins Leben gekommen.
Ist natürlich das aktuellste Ereignis mit den Asteroiden. In diesem Fall ist ja Chelyabinsk. Und ich weiß nicht, inwiefern es dann mit dem Ebola-Ereignis in Afrika, ob es da auch Zusammenhänge geben könnte oder ob das unabhängig voneinander ist.
Hast du denn Daten drüber?
Nee, leider eben nicht.
Naja,
das ist eine Vermutung.
Also Ebola kam und ging, also seit 70er Jahren. Und die Ausbrüche waren meistens lokal in Afrika. Und heute hören wir wieder nichts von Ebola. Es gab einen größeren Ausbruch vor ein paar Jahren, glaube ich. Und
der ziemlich gehypt wurde, aber nicht wirklich so ein großes Ding war. Also wenn irgendwas in dieser Art wie damals auf uns zukommen könnte oder wird, dann werden wir es bestimmt mitbekommen. Dann ist es nicht so eine kleine Sache, sondern eher...
Ja, es wird gehypt, solange diese Pharmakonzerne ihre Präparate oder Vakzinen also für sie Werbung machen wollen. Also zuerst Angst erzeugen und dann eine Lösung dafür anbieten.
Ich denke mal, vielleicht gerade ein wichtiger Punkt zu diesem Mike Bailey, der das Buch geschrieben hat, New Light on the Black Death, was leider halt nur im Englischen vorhanden ist. Er ist ein Dendrochronologe, das heißt, er zählt Baumringe, das hört sich eigentlich total langweilig an. Nur das, was der macht, ist eigentlich verdammt wichtig, gerade um überhaupt historische Parallelen ziehen zu können, weil es gibt noch andere Messmethoden in der Vergangenheit, die zum Beispiel die Bohrkerne von Eis aus Grönland zum Beispiel oder halt auch die Radiokarbon-Datierung, und die können alle so, sind entweder ein bisschen ungenau, vor allen Dingen halt die Radiokarbon-Datierung, weil da wird ausgegangen, dass die Atmosphäre so ist, wie sie halt damals war. Und dann natürlich in der Vergangenheit nimmt man dann auch an, es war immer so gewesen. Das wurde dann auch später korrigiert mit gewissen Kurven. Den Namen habe ich gerade nicht im Kopf, damit eben das angeglichen werden konnte. Und bei den Baumringen, worum ich darauf zu sprechen komme, die sind halt sehr, sehr genau. Also sind zwar nur Baumringe, aber da kann man jetzt feststellen, ob halt in der Umwelt etwas geschehen ist. Und das Besondere ist, womit sich halt dieser Mike Bailey befasst hat, dass eben zu gewissen Zeitpunkten, ich glaube auch genau zu diesen drei Zeitpunkten, wo die jeweiligen Pestwellen stattfanden, die Baumringe gewisse Daten aufzeigen, dass sich in der Umwelt etwas verändert hat. Und deswegen ist er hat auch weiter geforscht und weiter gesucht.
Ja, sie waren halt nicht so breit. Wenn Baumringe so breit ist, dann sind Umweltbedingungen ziemlich gut. Es ist warm, es gibt genug Wasser und so weiter. Aber wenn sie kurz sind, dann deutet das darauf hin, dass es ziemlich kalt war.
Mhm. Genau, oder irgendwas.
Und wenig Sonnenlicht.
Ja. Also er geht halt davon aus, dass höchstwahrscheinlich auch Stoffe in der Luft waren, dass eben die Bäume nicht so gut wachsen konnten und anschließend, zum Beispiel ab 1350 oder 55, sind die dann regelrecht geblüht, als ob dann die Nitrate, die eventuell durch Kometen oder Himmelskörper kamen, eben wie Dünger reagiert hat und die dann richtig wieder aufblühten. Aber zumindest halt, ja, so zu den Daten von Baumringen, dass man halt da ganz genau datieren kann bis zu 5000 Jahre zurück. Guter Punkt.
Und dann hat er später mit den Eiskernen verglichen und anderen Datenmethoden und hat eben festgestellt, dass das korreliert, die zwei Datenpunkte.
Ja.
Und diese Baumring-Daten hat er aber wahrscheinlich nicht nur aus einem Land bezogen, sondern so ziemlich weltweit, oder?
Mhm. Ja. Also bekanntesten sind halt vor allen Dingen die Studien aus Deutschland oder die deutsche Eiche, das ist ein sehr alter Baum, und natürlich auch andere Bäume. Es wird dann jeweils immer eine Spezies genommen, damit man halt vergleichen kann. Und früher wurde immer nur Bäume aus dem Hochland genommen, das wurde später auch kritisiert. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich falsch liege, Mike Bailey hat auch zum ersten Mal diese Daten zusammengefasst. Weil normalerweise denken diese Dendrochronologen halt eher lokal. Und er hat halt zum ersten Mal mit global gedacht und halt diese Baumringstudien, die es weltweit gibt, halt verglichen und hat festgestellt, zu gewissen Zeitpunkten gab es Unterschiede und dann hat er halt angefangen zu forschen oder versucht herauszufinden, ja, was war denn da los? Was hat das verursacht überhaupt? Mhm. Genau. Und was wollte ich sagen? Genau, es ging ja vor allen Dingen auch immer darum, was eben dann in diesen Bohrkernen zum Beispiel gefunden wurde. Es war Ammonium. Und das ist halt nicht unbedingt in Vulkansachen zu finden, sondern deutet eher wahrscheinlich darauf hin, dass es eben was Kosmisches war oder halt eben vom Himmelskörpern kam. Aber er kritisiert halt auch am Ende oder regt eigentlich eher an, dass man die Bohrkerne, wie es immer so ist mit der Geschichte, weil wenn man jetzt eine Probe nimmt von irgendetwas, untersucht man es immer nur nach bestimmten Punkten. Aber niemand hat sich jemals die Mühe gemacht, jetzt wirklich mal zu gucken, ja, oder eine Hypothese zu erstellen, ist es denn da überhaupt Meteoritenstein da enthalten oder sind da wirklich Spuren vorhanden, um das wirklich mal abzugleichen? Was findet man denn alles in diesem Bohrkern zum Beispiel?
Ja, das scheint also meiner Meinung nach eine Vertuschung stattfinden. Mhm. Also viele wissen von diesen minoischen Zivilisationen von Kreta und vielen anderen Zivilisationen, die untergegangen sind. Und die gängige Meinung ist immer, ja, das muss halt irgendein Vulkanausbruch gewesen sein. Mhm. Auch wenn wir dafür keine Beweise haben. Also wenn was ist, dann schieben wir alles auf Vulkanausbruch.
Und Mike Bailey sagt dazu zusätzlich noch Erdbeben. Weil Erdbeben ist ganz rational, es waren immer Erdbeben. Und es kam nie eine andere Frage, bis dann halt ein weiterer Forscher, Namen habe ich gerade nicht im Kopf, dazu kam, dass halt auch selbst Himmelskörper Erdbeben verursachen können. Eben wenn sie in der Luft explodieren, dass sie zum einen Erdbeben verursachen und auch Tsunamis. Aber mit dem Erdbeben gibt man sich zufrieden, kennt man und hinterfragt man nicht weiter, dass es vielleicht zusätzlich noch andere Faktoren gibt, die Erdbeben verursachen können.
Ja, da gibt es noch ein anderes Problem. Also zum Beispiel bei Tunguska, also wenn, also die meisten Menschen, die im Epizentrum von dieser Explosion da sind, sie werden sofort umkommen. Und die anderen Menschen, sie werden vielleicht ja ein bisschen Licht sehen und dann halt stärkes Nachbeben. Und sie können halt nie genau wissen, was das genau war. Und sie vermuten dann natürlicherweise, dass das Erdbeben war. Es gab zum Beispiel, und ich glaube, Bailey sagt auch, dass in diesen ganzen Chroniken, da gibt es viele Erwähnungen von starken Erdbeben. aber es gab nie irgendwelche Erwähnungen von Kometeneinschlägen.
Mhm.
Also Kometenbeobachtungen ja, aber nicht Einschlägen.
Mhm.
Weil aus dem einzigen Grund, dass alle Zeugnisse von solchem Ereignis nicht überleben können.
Mhm.
Und alle anderen, die sich ein bisschen weiter entfernt sind, für sie ist das Erdbeben, weil sie halt die direkte Explosion nicht sehen können.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und was ja, ist ein anderer Aspekt ist ja auch noch, dass ein Komet ja nicht mal, also es muss ja nicht mal als Meteorit auf die Erde einschlagen. Es reicht ja mhm. schon, wenn er in der Atmosphäre explodiert, was ja auch oft vorkommt, auch in den heutigen Zeiten. Hat da ja eine Zunahme stattgefunden von Feuerbällen, die in die Atmosphäre eintreten, dort auch explodieren. Nicht alle kommen bis runter auf die Erde und werden zu Meteoriten. Und,
die wenigstens somit, kommen auf die Erde.
Die wenigsten sogar. Und somit werden ja da auch wieder diese Mikroorganismen auch freigesetzt.
Und man hatte damals auch, um überhaupt die zu bestimmen, hat noch keine Mikroskope, würde ich schon sagen, Teleskope. Man konnte den Himmel nicht so genau beobachten. Mhm. Und zusätzlich, die Bevölkerungsdichte war noch nicht so hoch. Und einfach das größte, die größte Fläche auf der Erde nimmt nun mal das Meer ein. Das heißt, viele Dinge geschehen, ohne dass wir
das überhaupt mitbekommen, ja.
etwas sehen.
Mhm. Ja, es gibt viele Autoren, die behaupten, dass, dass diese Idee von Panspermie
mhm.
Quatsch ist und dass diese ganzen Mikroorganismen bei solchen Explosionen in der Luft oder bei einem direkten Einschlag nicht überleben können. Aber diese Wissenschaftler, vor allem Vikramansinh, und dann ein paar anderen, sie haben bewiesen, dass das doch möglich ist.
Ja.
Also wenn Bakterien ganz tief in einem Meteorit drin sind. Und wir wissen, dass einige heutige Bakterien findet man in extremsten Bedingungen auf der Erde. Sie können in einer Säure überleben, im tiefen Kosmos und auch bei höheren Temperaturen. Und wenn sie quasi durch diese Meteoritenstaub oder Meteoritenschicht geschützt sind, dann können sie sehr wohl überleben. Und das wurde auch mehrmals nachgewiesen, weil einige Meteoriten, kleinere Meteoriten, sie fielen schon auf der Erde und sie wurden untersucht. Und da wurden unter anderem auch bestimmte organische Verbindungen und Aminosäuren gefunden und, glaube ich, auch bestimmte Mikroorganismen.
Was auch zusätzlich noch Mike Bailey erwähnt, sind halt zwei Schulen, gerade zwei Wissenschaftsschulen. Zum einen unterscheidet er die in die Asteroidenschule der USA und dann gibt es noch eine Kometenschule, so bezeichnet er sie, aus England. Die unterscheiden sich halt sehr, sehr stark. Die Asteroidenschule kann man sagen, ja, ist so NASA allgemein und natürlich einige Wissenschaftler. Die vertritt halt die Meinung, dass halt nur alle 10.000 Jahre oder Millionen Jahre, halt wie zum Beispiel, was die Dinosaurier auslöschte, eine Gefahr von Asteroiden besteht. Das heißt, es betrifft uns nicht, das dauert alles Ewigkeiten. Und dann gibt es halt diese gegensätzliche Schule, sage ich mal, halt aus England, wie zum Beispiel Victor Klug und Napier, ein paar der Vertreter sind, die sagen halt, nee, es gibt eine reelle Gefahr und halt Kometen treten mindestens alle 300 Jahre auf und sind viel, viel frequentierter. Und das ist halt ein riesiger Unterschied, ob es nun 10.000 Jahre sind oder 300 Jahre, gerade wenn man so ein Menschenleben betrachtet. Und ja, darauf weist halt auch ganz deutlich hin. Und er sagt dann auch weiter, dass sich vielleicht viele auch nicht getrauen, überhaupt Parallelen oder Hypothesen zu ziehen, dass es vielleicht doch andere Faktoren gibt, was eben Menschen zerstört haben. Und er schreibt dann auch, weiter, wenn du halt als Historiker arbeiten möchtest, sind manche Zeugenaussagen einfach nur Hysterie, weil es gibt halt einige Beispiele aus historischen Texten. Wenn man halt Geschichte studiert, muss man halt Zeugenaussagen suchen. Und die sind halt eher metaphorisch angehaucht. Er spricht dann auch davon, einmal metaphorisch und einmal auch die ganze Mystik, Mythen, die da eine große Rolle spielen. Ich muss mal gucken, ich habe irgendwo ein Beispiel mitgenannt. Genau, zum Beispiel aus dem Buch von Samuel Cohn, der sagt halt, ein Drache in Jerusalem, der wie derjenige des heiligen Georg, der alles verzerrte, was in seinem Wege stand. Eine Stadt von 40.000, vollständig von einer großen Menge von Würmern zerstört, die vom Himmel fielen, groß wie eine Faust mit acht Beinen, welche durch ihren Gestank und ihre Giftschwaden alle umbrachte. Dann noch eine andere Aussage von Bartolomeo. Massive Regen von Würmern und Schlangen in Teilen von China, welche eine große Zahl von Menschen verschlangen. In diesen Teilen fiel ebenfalls Feuer vom Himmel in der Form von Schnee. in Klammern Asche. Welche Berge verbrannte das Land und die Menschen? Und von diesem Feuer hob sich ein verpesteter Rauch, der alle innerhalb von 12 Stunden tötete, die ihn einatmeten, wie auch diejenigen, die nur das Gift dieses verpesteten Rauches sahen. Das heißt, hier sagen halt viele Historiker, ja, das ist hysterisch, das braucht man nicht beachten, das ist unwichtig.
Ja, die meisten sagen über solche Berichte, dass es eben mythologisch ist.
Ja, es nicht wirklich stattgefunden
hat. Genau, dass man sich das irgendwie aus dem Hut gezogen hat. Und dann.
Nur würde das Sinn machen, sich sowas einfach aus dem Hut zu ziehen? Vor allem, wenn es sich so gleicht in den verschiedenen Regionen.
Und das ergibt eben keinen Sinn.
Ja, es gibt keinen Sinn. Und jetzt das gegensätzliche Beispiel. Habe ich leider keinen Textauszug dabei. Und zwar geht es halt um die Pest um 1348 hier in Europa. Da wird halt gesagt, das ist halt in Sizilien entstanden oder entsprungen mit. Und da gibt es halt ich glaube, es war sogar ein Mönch, da Piazza, Michel da Piazza. Und er hat halt im Gegensatz zu den anderen halt total auch hysterisch geschrieben. Da ging es halt darum, dass die heilige Maria, jetzt grob übertrieben, die Menschen heilt, die Menschen müssen nur an Gott glauben. Und darauf beziehen sich die meisten Quellen, wie die Pest innerhalb von Europa verlief und halt sich verbreitete. Das heißt, auf der einen Seite sagen sie, nee, das sind Mythen, das gibt's nicht. Und auf der anderen Seite beziehen sich auf so jemanden, wie sich eben die Pest in Europa verbreitete. Das heißt eben, wo vielleicht was Kirchliches denn da steht, das deckt ihren Glauben, den sie haben, oder ihr Wissen über die Bibel und so weiter, und nutzen das halt als Quelle oder als Tatkraft.
Aber das Problem ist, also ich will den Beispiel ergänzen, dass die Menschen damals, sie hatten ein bestimmtes Niveau an Wissen. Mhm. Und wenn sie etwas Seltsames im Himmel sehen, dann können sie das nur auf Basis von ihrem Wissen erklären.
Ja. Also,
und vor allem dieses Image von einer Drache. Also es gibt überhaupt kein Tier auf der Erde, das diesem Image
gleichkommt.
Und dieses Image wiederum finden wir in fast allen Mythen weltweit. Dieses Image von Drache.
Also nicht nur in Mythen, sondern auch in Felsmalereien auf der ganzen Erde.
Und meistens sieht denn ziemlich, so ein Komet, ähnlich, der am Himmel entlang zieht und vielleicht sogar sehr nahe kommt, von unten aus.
Und wenn dieser Komet oder Meteorit beginnen elektrisch zu interagieren,
Plasma,
Plasmaphänomene zu erzeugen, und das sieht schon aus wie eine Schlange oder wie ein Drache.
Und das andere Wichtige ist, glaube ich, auch, wer konnte denn zu dieser Zeit schon zum einen schreiben und überhaupt lesen? Das waren die wenigsten Menschen. Das heißt, diejenigen, die überhaupt Daten aufschreiben konnten, waren vielleicht auch eher biblischer Natur, sage ich mal. Ja, und haben natürlich auch eher eine kirchliche Sprache verwendet. Als jetzt
und haben meistens enge Kontakte zu der Elite gehabt. Das heißt, das, was wir schriftlich überliefert bekommen, ist meistens eben nur das von den Leuten, die überhaupt schreiben konnten zu dieser Zeit. Und das waren eben gehobenere Leute, die dann meistens für die Kirche gearbeitet haben, Mönche zum Beispiel, und eben die Sicht der Kirche vertreten haben.
Und sie hatten natürlich auch bestimmte Glaubenssätze, durch die diese ganze Information quasi gefiltert wurde.
Und sie durften natürlich auch nicht bestimmte Dinge schreiben, wenn sie sozusagen unter dem Schirmmantel der Kirche ihre Texte geschrieben haben. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich die Mythen, die von den einfachen Leuten mündlich durch die Generation getragen wurde und die dann eben manchmal sogar vielleicht ein genaueres Bild schaffen können als diese offiziellen Schriften der Mönche zu dieser Zeit.
Ich glaube, wenn man Geschichte allgemein betrachtet, früher wurde auch sehr viel mündlich überliefert. Ich weiß es nicht, ob das jetzt hier in diesen Rahmen auch passt, und wurden auch immer viele Geschichten erzählt und halt auch mündlich weitergegeben. Und Bailey schreibt zumindest, dass die teilweise auch so kompakt waren, dass nur jemand die Geschichte voll erzählen konnte, denen sie halt auch mündlich weitergegeben wurde, um dann genau diese ganzen, was denn noch alles passiert ist. Letztens, was wir halt haben, sind halt nur noch diese Mythen aus dieser Zeit. Ja, von Artus, selbst Artus soll ein Komet gewesen sein. Nur wenn wir sogar auf Paul Napier zurückgehen oder Viktor Klug, die haben halt auch geschrieben, dass eben früher die Götter Kometen waren und halt jetzt nicht unsere Planeten, wie wir sie heute kennen, sondern weil man die sehr häufig am Himmel gesehen haben, war das eben der Mars und das war eben der Gott und so weiter. Und ja,
Ja, genau. Und wenn man sich in die Menschen nochmal reinversetzt, die damals gelebt haben, wenn sie eben sowas am Himmel gesehen haben und dann vielleicht kurz danach ein riesen Erdbeben stattgefunden hat oder ein Vulkan explodiert ist, dann ist natürlich klar, dass die dann irgendwie von was Übernatürlichem ausgehen, wenn sie sowas sehen. Von der Rache der Götter oder.
Ja, Kampf der Götter oder Zorn der Götter. Mhm. Und ja, das ist völlig klar. Ich habe neulich ein anderes Buch gelesen, das nennt sich Celtic Gods, keltische Götter. Ich glaube, das ist von Victor Klub, also jemanden von dieser britannischen Schule. Und er hat die ganzen irischen Mythen analysiert, im Zusammenhang mit vielen anderen historischen Daten. Und er kam auch zum Schluss, dass diese ganzen historischen, mythologischen Figuren, wie sie beschrieben wurden, dass sie ganz stark Kometen ähneln. Also diese Bilder, die uns hinterlassen wurden. Und ja, für Menschen damals konnte es nichts anderes gewesen sein als Kampf der Götter im Himmel oder Zorn der Götter und so weiter.
Und dann gibt es noch die Arbeit von Talbot, heißt er, glaube ich, der fürs elektrische Universum seine Arbeiten schreibt. Und der hat halt in seinem Buch ziemlich gut aufgegliedert die ganzen mythologischen Abbildungen auf der ganzen Erde, wie sie sich erstens sehr ähneln und zweitens, wie sie heute im Labor durch Plasmaphysik, also durch Interaktion von Plasma, genauso wieder
reproduzieren lassen.
Und ja, und diese Bilder sehen den Bildern, die wir in diesen Höhlen sehen, ziemlich ähnlich.
Das ist schon faszinierend, ne? Ja.
Ein Kritikpunkt ist natürlich dann auch, zum Beispiel Bailey argumentiert er dann, ja, wenn natürlich jetzt die Kometen diese Panspermie halt gebracht haben oder diese ganzen Viren in die Luft gebracht haben, ja, dann müsste ja überall das auftreten. In jedem Ort müssten alle Leute krank werden. Aber so einfach ist es halt nicht, weil wir haben halt immer viele Faktoren, die eben nicht berechnet werden können, sei es zum Beispiel die Chatstreams, die Sachen anders verwirbeln können. Und deswegen, ja, kann man diese Kritik eigentlich aushebeln, dass trotzdem punktuell Sachen passiert sind in manchen Orten halt nicht, weil man eben nicht alles berechnen kann, wie der Wind halt verlief, wie das Wetter vielleicht war, um das zu beeinflussen am Ende.
Und vor allem die Höhe der Atmosphäre ist ja unterschiedlich. Ja. Also zum Beispiel im Gebiet Himalaya ist diese Höhe am niedrigsten und einige Autoren vermuten, dass das der Grund sein könnte, warum diese ganzen Vögel, Schweinegrippen und alle anderen neulichen Mutationen der Grippe in Asien zuerst auftreten. Weil nämlich diese schwemmenden Partikel, Staubpartikel zusammen mit diesen Mikroorganismen zuerst in dieses Gebiet gelangen und dann sich verteilen durch diese ganzen Flugzeugrouten oder Luftströme oder wie auch immer. Also da sind schon viele Faktoren im Spiel.
Mhm. Genau, und Bailey schreibt auch in seinem Buch halt ziemlich genau halt immer was von einer, ich sag jetzt mal, corrupted, wie kann man das auf Deutsch übersetzen?
Korrumpierte Atmosphäre, ne?
Korrumpierte Atmosphäre, dass das halt miteinander auftrat. Und er hat halt, wie ich am Anfang oder vorhin schon gesagt habe, mit diesem Baumring und halt mit den Eiskernen und mit den Radiokarbon-Datierungen halt versucht, Parallelen zu finden. Und er geht ja davon aus, dass die Theorie des schwarzen Todes zum einen auf Einschlägen von Meteoritenkörpern basiert oder die halt in der Luft explodiert sind, Erdbeben, Tsunamis und eben der korrupten Atmosphäre, die stattfand. Weil man findet halt viele Zeugenberichte, wo halt die geschrieben haben, ja, es war trockener Nebel, es war schlechte Luft, die Sonne war verdunkelt, dass halt irgendwas in der Luft war und dass das alles Faktoren waren, die eben dann zu diesem schwarzen Tod geführt haben und viele Menschen dadurch umkamen. Genau.
Ja, und da muss man auch die damalige Zeit berücksichtigen. Also die Immunität vor allem von Menschen damals, also geplagt von diesen ganzen Eiszeiten, Hunger, Ernteausfällen und so weiter. Also sie war schon nicht auf dem höchsten Niveau vor allem bei armen Menschen, die auch als Erste getroffen wurden von diesen ganzen Epidemien.
Ich glaube, da spielt doch die Nahrungsaufnahme eine ganz wichtige Rolle, weil die armen Menschen konnten sich natürlich kein Fleisch leisten. Das war etwas sehr ein Luxusgut und halt die es leisten konnten, das waren halt eher die Reichen, vielleicht Könige und Fürsten und was es alles gab. Aber die Armen sind natürlich am ehesten dahingerafft worden durch die Pest und die Fleisch essen konnten, die haben es eigentlich besser geschafft, diese Pest zu überstehen oder wurden erst gar nicht krank.
Ja, und was besonders interessant ist, dass in der Periode zwischen 500 und 1300, da gab es eine grundlegende Veränderung in der Ernährungsweise, die den Großteil von Europa betraf. Und das war genau die Periode vor dem Auftreten des Schwarzen Todes. Und zwar war es so, dass immer intensiver Landwirtschaft betrieben wurde. Immer mehr Felder wurden bearbeitet und so fand eine Verlagerung statt vom Konsum von Fleisch und hin zu Getreide und Gemüse als Hauptnahrungsquelle für den Großteil der Bevölkerung. Und weil das Fleisch war teurer und auch angesehener und meist in Form auch von Wild und natürlich waren die Reicheren, also der Adel konnte sich das leisten, das zu essen. Und es gibt auf jeden Fall Hinweise darauf, dass der Konsum von Fleisch eine Art Schutz auch gegen Krankheiten verschiedener Art darstellen könnte, einschließlich gegen den Schwarzen Tod. Also was anscheinend paläolithische archäologische Funde auch unterstützen. Und wenn es ist schon interessant, sich zu überlegen, dass da kurz bevor das auftrat, sich die Ernährung der Bevölkerung so verändert hat. Hin zu Getreide, wo wir heute herausgefunden haben, auch durch die neueren Forschungen, was Getreide eigentlich alles für Krankheiten hervorruft, also glutenhaltiges Getreide. Ne?
Das könnte vielleicht auch erklären, warum bei Germanen damals diese Sterblichkeitsrate nur 20% war. Mhm. Weil höchstwahrscheinlich betrieben sie damals keine Landwirtschaft, sondern sie ernährten sich hauptsächlich vom Fleisch und Fett.
Also es ist ja auch das, was der Alexander der Große berichtet hat, als er über die Germanen gesprochen hat, dass die sich so komisch verhalten haben und zumeist sehr leicht bekleidet rumgelaufen sind, sich im Kalt gebadet haben.
Also sie waren kälteadaptiert?
Kälteadaptiert und eben, dass sie extrem viel Fleisch gegessen haben.
Und dass sie auch ziemlich viel Kraft und Energie hatten, oder?
Das kommt wahrscheinlich obendrauf.
Ich meine, wenn man, wenn es jetzt aufgefallen ist, dass sie so extrem luftig bekleidet waren, wenig bekleidet waren, ist es ja, genau, wenn sie kälteadaptiert waren, dann heißt das ja höhere Körpertemperatur. Höhere Körpertemperatur geht ja auch einher damit, dass bestimmte Krankheitserreger gar nicht erst ausbrechen können. Das heißt, wir haben Hinweise auf Schutzfaktoren, sowas wie Kälte adaptiert. Also
ja, und wenn wir das jetzt auf unsere heutige Zeit übertragen, dann können wir uns auch mal die Frage stellen, wie wir als Gesellschaft auf sowas reagieren würden. Wenn wir jetzt mal die letzten 100 Jahre betrachten, wie sich unsere Ernährung geändert hat, von einer schon fleischbasierten Ernährung mit nicht so viel Kohlenhydraten auf eine extrem kohlenhydratbasierende Ernährung.
Und nicht nur das, sondern die ganzen Gifte, die noch mit hinzugekommen sind, dann Fast Food, Junk Food, Transfette etc., Zucker. Ne?
Genau, und dann kommt natürlich noch die Kometenaktivität dazu, die extrem zugenommen hat, mindestens seit dem Jahr 2004. Und wer da vielleicht ein paar Parallelen sieht, der könnte sich ja dann mal mit der Geschichte nochmal auseinandersetzen und sich fragen, was vielleicht sollte ich vielleicht mich da anders orientieren. Sicher ist sicher.
Es lässt natürlich auch die Frage offen, wird uns in der Zukunft wieder so etwas passieren? Und wir können es auf jeden Fall nicht verneinen. Die Gefahr ist immer da, dass es eben auch ohne Panik zu machen oder so, die Gefahr ist immer da, dass wir irgendwann wieder von Kometenschwarmen oder einzelnen Kometen oder Asteroiden getroffen werden können und halt wieder das Ähnliche durchlaufen. Das zeigt halt eben gerade auch dieser Mike Bailey auf und halt auch andere wissenschaftlich der englischen Schule, dass wir immer wieder Kometenschwärme durchlaufen sind oder die Erde besser gesagt und halt natürlich die Menschen davon betroffen waren. Und halt
das Witzige ist halt, dass heutzutage wirklich täglich solche Kometeneinschläge in der Atmosphäre geschehen, die auch meistens aufgenommen werden und registriert werden, aber es wird halt nicht besonders viel darüber berichtet im Mainstream, obwohl das eigentlich schon extreme Ausmaße in den letzten paar Jahren angenommen hat.
Ja, da gibt es noch ein paar Statistiken von diesen American Meteor Society. Mhm. Und ich glaube, sie nehmen die seit 2006 oder 2004. Ungefähr. Und da gibt es einen Anstieg von Meteoren und Meteoriten im Himmel. Und ja, und allein das Ereignis von, das in Chelyabinsk stattgefunden hat. Es war 2013, glaube ich. Und
war nur eins von sehr vielen. Und dort kam vielleicht noch dazu, dass eben in Russland viele Autos diese Kameras mit sich umtragen und dass man da vielleicht die Sachen nicht so leicht unter den Tisch kehren konnte wie in anderen Ländern.
Weil da muss man auch bedenken, dass also die Erde ist ja zu 3/4 besteht aus Weltozean und das heißt, dass die meisten Explosionen auch über Weltozean stattfinden.
Was ich mich da frage, zum Beispiel gab es ja auch vor mehreren Jahren oder gibt es immer noch diese Freak-Wellen, die sind glaube ich in England mal aufgetreten, in Spanien, ob die vielleicht sogar auch durch Kometen oder Meteoriten verursacht wurden oder Meteoren.
Welche Freak-Wellen?
Das war vor mehreren Jahren gewesen, da gab es riesige 10 Meter, 30 Meter hohe Wellen in England und in Spanien und
wo man keine Ursache für hatte, okay.
Ja, die gibt's eigentlich immer noch. Das ist eigentlich ziemlich häufig auf den großen Weltmeeren, dass dann plötzlich große Wellen auftauchen. Niemand weiß so genau, wie die entstehen und warum die plötzlich da mitten auf dem Ozean so hoch werden. Weil die werden ja eigentlich erst hoch, wenn sie Richtung Küste sich bewegen.
Da gab es auch ein paar Videos in den letzten Jahren. Eine von Odessa, Ukraine.
Ein bisschen Schaum.
Nicht ja, Schaum, also sondern so eine Mini-Tsunami. So ganz klein, aber kam aus nichts und da gab es kein Erdbeben oder gar nichts. Und sie kommen halt an die Küste, völlig unerwartet und ja, die Menschen sind überrascht.
Zumindest ist es ein Faktor, den man da immer wieder mit einberechnen muss und der halt leider nicht so oft beachtet wird. Dass es immer wieder auf Erdbeben zurückgeht, wie wir es vor uns hatten. Ja, es sind Erdbeben, die verursachen das und genau, und halt nicht die Himmelskörper, die auch eine große Rolle hier spielen.
Ja, ich glaube, da wird schon einiges vertuscht.
Und die NASA dann mit ihren Projekten halt Asteroiden zu bremsen, abzulenken und die vergessen dabei, was auch Viktor Klub mit erwähnt in seinem Buch The Cosmic Winter, dass eben viele Asteroiden oder ehemalige Kometen halt so schwarz sind, dass man die überhaupt nicht mehr sehen kann und was da überhaupt auf einen zukommt und erst wenn es zu spät ist. Und diese Beispiele haben wir jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder. Ein Asteroid wird wenige Tage oder einen Tag vorher erst entdeckt, dass sich der auf uns zubewegt. Und ja,
da wird ja auch immer wieder dieses dieser Glaubenssatz gefüttert, dass diejenigen, die hier das Sagen haben auf diesem Planeten, die Bevölkerung auch schützen können, selbst vor den schlimmsten, in Anführungsstrichen, schlimmsten Bedrohungen aus dem All. Und dann da auf der anderen Seite diese Vertuschung stattfindet von dem wahren Ausmaß davon und was es eigentlich alles mit sich bringen kann, geht es ja wieder auf diesen Punkt zu, sie können gar nichts machen und darum muss das vertuscht werden, damit die Menschen nicht sagen, hey, was ist hier los? Und und das knüpft ja wieder auch an das Thema an das Buch, was wir jetzt bald veröffentlichen. Möchtest du da noch was zu sagen?
Ja, Erdveränderung und die Mensch-Kosmos-Verbindung, da wird das halt alles systematisch aufgegliedert, eben beginnt mit der Idee des elektrischen Universums oder des Plasmaversums und wie viele Phänomene auf der Erde, die auf der Erde stattfinden, eben einen direkten Bezug auf den Rest des Sonnensystems haben, eben auch auf die Sonne und wie sich das alles gegenseitig beeinflusst und dass eben bestimmte Zyklen existieren, in denen vielleicht ein größerer Kometenschwarm zusammen mit einem Begleitstern Unruhe in unser Sonnensystem bringt und dadurch Veränderungen nicht nur auf der Erde, sondern im ganzen Sonnensystem hervorruft.
Ja, das ist halt so ein natürlicher Zyklus. Also sie setzen quasi eine existierende Zivilisation einfach zurück, sobald diese Zivilisation eine bestimmte kritische Masse an Wahnsinn erreicht und diese psychopathischen Eliten sich immer mehr durchsetzen.
Und halt, was McBailey noch aufhört, ist halt, er hat halt diese Aussage, also eine Geschichte wird von Menschen gemacht und nicht von widerwilligen natürlichen Ereignissen. Und das ist halt dieser riesige Widerspruch. Das heißt, wir Menschen immer denken, wir beeinflussen alles auf diesem Planeten, wir können alles kontrollieren. Nur es gibt halt einen Faktor, nur ein oder natürlich mehrere Faktoren, eben die Himmelskörper, die wir eben nicht berechnen können oder steuern können. Und das ist, möchten halt viele einfach gar nicht wahrhaben. Deswegen pochen die einfach, ja, der Mensch macht die Klimaveränderung, wir sind dafür verantwortlich, wir sind daran schuld. In gewissem Sinne sind wir natürlich schuld, wie es eben Phil gerade sagte, eben durch die politischen Eliten. Aber trotzdem gibt es Faktoren, die wir nicht steuern können oder nicht direkt steuern können, so wie wir es gerne hätten.
Weil sie versuchen halt nahezulegen, dass wenn das durch Menschen verursacht wird und wurde, dann ist es auch durch Menschen gestoppt werden kann. Mhm. Aber ja. Dem ist es nicht so.
Ja. Und der unterliegende Grund für diesen Willen, diese Ansicht zu verbreiten, liegt eigentlich darin, dass die Eliten die Kontrolle weiterhin
aufrechterhalten wollen. Den Status quo, genau, ihre Macht.
Es klingt vielleicht jetzt nicht einleuchtend, aber wer das Buch liest, der wird dann vielleicht verstehen, warum das so ist, weil das eigentlich die Grundfeste einer Regierung oder eines Regierungssystems ist, liegt eigentlich darin, dass das Regierungssystem der Bevölkerung Sicherheit verspricht. Mhm. Wenn die Regierung die Sicherheit nicht mehr gewährleisten kann und vor allem, wenn es dann Dinge sind, die sie nicht beeinflussen kann, dann fängt die Bevölkerung halt an, die Sicherheit von der Regierung in Frage zu stellen, und dann kann es zu Revolten führen und die Elite kann eben beseitigt werden, und die Elite will das natürlich nicht.
Ja, da wird ihre ganze Machtposition in Frage gestellt.
Ja. Deswegen hat man auch in China von dem Mandat des Himmels geredet, was auch im Buch beschrieben wird, dass es eben bestimmte Zyklen gibt und ein Herrscher bekommt sozusagen Mandat des Himmels, und dieses Mandat besteht eben darin, dass die Bevölkerung geschützt wird von diesem Herrscher vor allem, was passieren kann, und wenn dieses Mandat in Gefahr gerät durch Dinge, die der Herrscher nicht beeinflussen kann, dann revoltiert halt die Bevölkerung und dann gibt es Chaos, dann gibt es Erdbeben etc., Kometeneinschläge, und dann bricht halt das Chaos aus.
Also die beste Parallele zu unserer heutigen Zeit ist halt das späte Römische Reich. Unser Fall.
Genau, und das, wie wir vorhin schon erwähnt haben, ist das Ende des Römischen Reiches ungefähr um 540 hat es begonnen, mit diesem Justinian, und interessanterweise ist die Pest damals eben auch nach ihm benannt, Justinians Pest, was ja auch interessant ist, ne?
Ja, die Geschichte wiederholt sich, man muss sie halt versuchen halt nur zu studieren, und aber wie gesagt, ist halt der Schwierige, weil eben viele Sachen eben verdreht werden oder bewusst nicht beschrieben werden, weil sie eben, ja, weil die Eliten eben korrupt sind, wie ein Zuhörer oder Zuhörerin schreibt. Genau, und ich glaube, auch bei Rom war das große Beispiel die Dekadenz der Gesellschaft. Hat auch diese Orgien, die stattfanden. Und wenn man heutzutage ins Internet geht oder die Boulevardpresse liest, dann findet genau dasselbe heute statt. Und
ja, vor allem moralischer Verfall.
Ja.
Es gibt überhaupt kein Moral mehr, keine Sitten. Dafür haben wir Postmodernismus.
Ja. Genau, die Parallelen zu Rom und heute sind sehr groß. Auch wenn sich das nicht direkt vergleichen lässt mit der Industrialität und dem ganzen Kram. Aber die Parallelen generell sind sehr ähnlich zu Rom. Auch dort gab es ein ziemlich ausgeklügeltes Netz zwischen den verschiedenen Teilen des Imperiums, genauso wie heute auch. Da konnte man zum Beispiel seine Socken aus dem östlichen Imperium bekommen und dann kann man sie sogar zurückschicken. Es gibt sogar, Berichte darüber, dass man die dann zurückschicken konnte, wie so Amazon. Römisches Amazon sozusagen, da ging das irgendwie alles. Ja, und das Römische Reich ging halt dann unter und das letzte war eben dann die Justinianische Pest, die dann eben nach diesem Herrscher benannt wurde.
Ja, aus gutem Grund.
Okay, also kann man vielleicht zusammenfassend sagen, also die Pest gab es trotzdem. Gab es wirklich, dass halt Leute erkrankt sind und
noch. Ja, da besteht überhaupt keine Frage, nicht mal im Mainstream, dass es die Pest gegeben hat. Die Pest hat es gegeben, es gab mehrere Ausbrüche, wie wir schon gesagt haben. Die Pest war mindestens dreimal da, mindestens dreimal in drei großen Ausbrüchen. Einmal in Athen, ungefähr 400 vor Christus, dann 500 nach Christus im Römischen Reich und dann 347 in
1347.
Ja, 1347 in Europa, aber auch in Asien.
Ja, und heute sehen wir ja quasi dieselbe Situation, also schwache Sonne schon seit Jahren. Und schwache Sonne heißt auch schwaches Magnetfeld der Erde. Und da gab es auch Berichte und Studien darüber, dass diese kosmische Strahlung, wenn Magnetfeld schwach ist, dann dringen immer mehr kosmische Strahlen durch. Und genau diese kosmischen Strahlungen können diese ganzen Mutationen verursachen. Vielleicht war das auch einer der Gründe von Ebola-Ausbruch vor ein paar Jahren, glaube ich. Und ja, diese ganzen Vogelgrippe, Schweinegrippe und so weiter.
Apropos kosmische Strahlen, in Tunguska hat man Jahre danach festgestellt, da hat man dann auch die Baumringe untersucht und hat festgestellt, dass kurz nach dem Ereignis, nach dieser Explosion von diesem Kometen, sich die Baumringe extrem vergrößert haben. Also ich glaube, wenn man sich das anguckt, da sind die direkt danach bestimmt fünfmal größer. Was die Autoren dieses Bericht dann darauf zurückgeführt haben, dass da irgendeine Mutation in den Pflanzen stattgefunden hat, dass die sich dann plötzlich in abnormaler Geschwindigkeit entwickelt haben. Mhm. Und da das ja nicht so lang her ist, wissen wir eben, dass das nicht wirklich durch extreme Temperaturen dort in der Region stattgefunden hat, sondern eben muss es irgendeinen Bezug mit dem Ereignis gehabt haben, weil es eben direkt nach dem Ereignis passiert ist.
Genau, es gibt noch eine Frage von einem Zuhörer. Und wenn die Herrscher es so machen, dass die Bevölkerung weniger versteht, dann können die Herrscher länger überleben? Das ist genau das, wenn die eben das wissen.
Ja, sicher, das sehen wir ja heutzutage. Mhm. Wer liest heutzutage noch ein Buch? Mhm. Schönes altes Buch oder anstatt auf sein Handy zu lesen, irgendwas, was auf Facebook gerade so angesagt ist. Mhm. Ja, das wird ja gefördert. Und in Amerika ist ja gerade am schlimmsten. Das schwappt ja so ein bisschen zu uns über, dass es sogar uncool ist, sich zu informieren, irgendwas zu lesen, dann bist du nicht mehr cool.
Das fängt ja interessanterweise schon in der Schule an, wo die Kinder sich dann gegenseitig ärgern mit du Streber.
Ja, ja.
Ist auch ein ganz komisch. Wenn man an Wissen interessiert ist, ja.
Also ich glaube, man kann schon um ein paar Jahre das alles hinauszögern. Also durch Taten von bestimmten Politikern, Weltpolitikern. Ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist ein natürlicher Zyklus. Wir wissen nicht wann.
Mhm. Aber er kommt immer wieder.
Das ist mit Sicherheit.
Ja. Gab es da nicht auch irgendwie Aussagen von Forschern zu den Abständen? 3600 Jahre gab es
da nicht so? Ja, das wird in dem Buch auch ein bisschen beschrieben, dass da verschiedene Theorien gibt und dass eben verschiedene Zyklen von Kometen existieren und dass es eben auch so einen Zyklus gibt. Aber es gibt noch viele andere Zyklen zwischendrin. Also man kann nicht genau sagen,
das ist der Zyklus,
was ja eigentlich auch logisch ist.
Weil die Sache ist auch, die Erde bewegt sich ja nicht nur um die Sonne, sondern das ganze Universum und unsere Galaxie bewegt sich ja auch durch den Raum und das ist natürlich wieder ein weiterer Faktor, wo ist der nächste Schwarm, wo bewegt sich jetzt die ganze Galaxie rein. Und ich glaube auch, Victor Klub nennt das so ein Wobbel, dass auch nach oben, nach unten Bewegungen sind. Ja, und da irgendwo schwirren natürlich Körper rum, wo wir im Weg sind, mehr oder weniger. Wo es anders halt ist. Das können wir halt auch nicht sagen. Irgendwann.
Wir können halt nur sagen, dass ein extremer Anstieg im letzten Jahrzehnt, sagen wir es mal, stattgefunden hat.
Was wir vielleicht am Anfang eines Schwarms, Kometenschwarms sind. Ja. Okay, gut. Ich hätte noch ein Schlusswort von Mike Bailey. Habt ihr zuvor noch etwas? Ansonsten. Okay, dann lese ich dieses Schlusswort kurz vor. Es ist zunehmend augenscheinlich, dass die Welt intellektuell zweigeteilt ist. Es gibt diejenigen in den Disziplinen der Geschichte und der Archäologie, die die Vergangenheit studieren und keinerlei Anzeichen sehen, dass die menschliche Bevölkerung jemals von Einschlägen aus dem All betroffen war. Dem diametral entgegengesetzt sind diejenigen, die Objekte studieren, die diesem Planeten nahe kommen und manchmal mit ihm kollidieren. Einige ernstzunehmende Mitglieder von Letzteren hegen keinerlei Zweifel, dass in den letzten 5 Millennien der Periode der menschlichen Zivilisation zahlreiche verheerende Einschläge stattgefunden haben müssen. Okay, dann sage ich diesen Schlusswort. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.